Wir haben ja eine Serie über das Thema Gebet und auch heute geht es darum. Ich habe es schon am letzten Sonntag ein bisschen angetönt. Ich nehme euch mit auf eine Reise und zwar auf die berühmte Reise vom Auszug aus Ägypten, wo das Volk Israel, zuerst sind sie ja in Ägypten gewesen, als Sklaven, wo sie haben müssen für den Pharao Städte bauen, eigentlich Pyramiden und alles Mögliche. Dann sind sie ja ausgezogen, geführt von den Wolken und Feuersäulen, sind dann durchs Rote Meer durchgezogen. Die einen haben vielleicht das Mail gesehen und haben sich vielleicht ein bisschen befasst. Das ist ja höchstwahrscheinlich nicht da durch, der Durchzug zum Rote Meer, sondern da. Und die ganzen Ereignisse mit dem Berg Horeb in heutigen Arabien, da würde ich jetzt aber heute nicht drauf eingehen, weil das ist in dem Video wunderbar erklärt, wo ich euch einen Link geschickt habe. Die Lust hatten, haben das vielleicht sich angeschaut. Das ist jetzt auch nicht so matchentscheidend. Sondern wir schauen heute etwas an, was ist eigentlich wichtig. Also sie haben das alles erlebt, die grossen Wunder. Eben vor allem der Durchzug durchs Rote Meer. Faszinierend, wie Gott einfach das Wasser zurückgedrängt hat und sie haben können durchgehen auf dem Trockenen und der Pharao nachher hinten dran mit seinem ganzen Heer vernichtet worden ist. Gott hat da gewaltig eingegriffen. Sie sind weitergegangen, sie haben noch einige Prüfungen erlebt, zum Teil haben sie Durst gehabt und zuerst müssen Wasser finden oder das Wasser ist nicht gut gewesen und Gott hat dann das Wasser heil gemacht. Also sie haben ganz viele Lektionen gelernt, dass Gott für sie sorgt. Bis dahin haben sie schon viel von dem erlebt und jetzt kommt nochmal etwas ganz Neues und zwar ganz ein fieser Angriff. Jetzt waren sie sicher vor dem Pharao, weil Ägypten ist weiter weg und der Pharao mit seinem Heer ist da umgekommen. Also haben sie sich sicher gefühlt in dem Land Midian und der Mose hat sich ja dort ausgekannt, weil er schon dort war, wo er geflohen ist von Ägypten. Und jetzt kommt plötzlich so ein ganz fieser Angriff. Die Amalekiter sind ein kriegerisches Volk gewesen, ein Nomadenvolk eigentlich, und die haben irgendwie mitbekommen, dass da ein riesen Volk unterwegs ist, und zwar ist das ein riesen Volk gewesen. Wenn man die Zahlen zusammenzählt ungefähr und schätzt, kommt man etwa auf 2 Millionen Leute, die da auf einem Haufen unterwegs gewesen sind. Und entweder haben die Amalekiter Angst bekommen vor denen, wenn die uns überfallen und haben gedacht, der Angriff ist die beste Verteidigung. Oder sie haben gewusst, die haben sehr viel Schätze auch dabei von Ägypten. Also da lohnt sich ein Raubzug. Motivation wissen wir nicht genau. Aber wir wissen aus dem Schluss vom 5. Mose, ist noch eine Bemerkung, wie sie vorgegangen sind. Da steht dort, sie griffen unterwegs an und erschlugen die Nachzügler, alle die Schwachen, die hinter dir hergibt. Zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst. Sie fürchteten Gott nicht. Also es war ein fieser Angriff von hinten. Die Nachzügler haben es angegriffen und einige umgebracht. Und der Mose muss reagieren. Jetzt kann er nicht einfach zuwarten. Es gibt so einen Moment, wenn das Haus brennt, dann muss die Feuerwehr antraben und muss Gas geben. Und in so einer Situation hat der Mose jetzt da. Er ist eine äußerste Bedrohung und er muss reagieren. Und er reagiert und was macht er? Da steht, da sprach Mose zu Josua, erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Klar, also der Mose bestimmt jemanden, der das Ganze übernimmt. Was braucht es für einen Kampf damals? Logisch, Soldaten braucht es, Waffen braucht es, es braucht Training, um können kriegen. Und es braucht einen Kommandant, der rauskommt. Und all das haben die Finden gehabt. Weil das war ein kriegerisches Volk gewesen. Aber all das hat Israel nicht gehabt. Ich weiss nicht, was die für Waffen gehabt haben. Ich vermute, die haben nur grosse Messer gehabt zum Schlachten. Ich weiss nicht, ob die überhaupt, woher hätten die sollen Waffen haben. Die haben vielleicht noch anderes Werkzeug dabei gehabt. Etwa eine Mistgabel oder so, ich weiss doch nicht. Aber es kommt mir vor, wie so ein Bauernkrieg im Mittelalter, oder? Und gegen eine Armee, die geübt war, ist wirklich also ganz eine schwierige Situation. Wir kennen das ein bisschen auch von dem Krieg der alten Eidgenossen. Die sind hier mal aufeinander los. Und die Truppe, die vorgemarschiert ist, hat immer einen grossen Vorteil gehabt. Die, die müssen zurückweichen. Da musst du aufpassen, was hier läuft, und musst schauen, wo du herstehst. Wenn du vorwärts gehst, ist beides im Überblick. Also es ist ganz wichtig, dass man Vorwärtsstrategie kann haben. Rückwärts ist gefährlich. Und der einzige von Israel, der das Ganze weiß, wer ist das? Ja, der Mose. Der Mose ist ja in Ägypten aufgewachsen, erzogen worden am Hof vom Pharao. Also der hat die ganze Ausbildung von Ägypten, und ich nehme an, dass Militär auch zur Ausbildung gehört hat. Und Israel, die sind ja als Sklaven in Ägypten gewesen, das sind gute Bauleute gewesen, aber die haben von Kämpfen haben die null Ahnung gehabt und null Erfahrung. Und der Einzige, der wirklich Führungserfahrung hatte von Israel, war der Mose. Aber er übernimmt nicht die Leitung von diesem Kampf. Er übergibt einem Josua das Kommando. Josua ist relativ jung, unerfahren. Mose, was machst du da? Weißt du eigentlich, um was das da geht? Weißt du, was du da tust? Bist du dir bewusst, wenn der Krieg verloren geht, dann ist es aus mit Israel? Weil die Amalekiter, wenn die aufs Dach überkommen, können sie daheim gehen. Die haben ihre Zelt irgendwo anders. Aber Israel war da, ungeschützt, keine Stadt, nichts, in diesen Zelt gewohnt. Und wenn die aufs Dach überkommen, dann werden die ausradiert. Also das geht um sein oder nicht sein. Eine Niederlage wäre nichts anderes als eine absolute Katastrophe. Und Mose, du bist der wichtigste Mann, du bist der Einzige, der daraus kommt. Auf dich kommt es an. Und was macht er? Steht da: Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Ja, Mose, du gehörst doch jetzt hierher. Du bist doch der Einzige, der rauskommt. Ist er zu feig? Stillt er sich aus der Verantwortung? Nein. Der Mose war ein Mann, der sehr viel Verantwortung hatte und sehr viel Erfahrung, auch mit Gott, und der gewusst hat, auf was dass es darauf ankommt. Und der Mose hat etwas kapiert, die Verbindung zu Gott, das Gebet, ist entscheidender wieder alles andere, wichtiger als alles andere. Der wichtigste Kampf läuft im Gebet. Der Mose zieht sich nicht in eine Höhle zurück, sondern er geht auf einen Berg rauf. Auf dem Berg oben, erstens hat er die Übersicht, was läuft. Ich meine, heute wäre das easy, gell? Könntest das Handy führen und könntest da schnell mit dem sagen, oh Josua, pass auf, dort vorhin kommt es. Das hätte er nicht können, aber es ist auch nicht nötig. Warum? Weil er gewusst hat, er braucht kein Handy. Er kann die Botschaften via Gott vermitteln. Wer im Gebet ist, wer mit Gott in Verbindung ist, hat Möglichkeiten, Sachen zu organisieren, weil Gott genau das machen kann. Der Mose ist sich bewusst, wenn er auf dem Berg oben betet, dann führt Gott den Josua, dass er das Richtige macht, auch wenn er noch nie gekämpft hat, auch wenn er keine Ahnung hat. Aber das ist das Geheimnis. Und nochmal etwas: Der Mose war auf dem Berg oben. Ich weiß nicht, wie weit weg das war, aber ich könnte mir vorstellen, man hätte den Mose dort oben gesehen. Fernrohr haben sie zwar noch nicht gehabt, Feldstecher nehme ich an, aber es hat sicher ein paar Adlerauge gehabt unter dem Volk Israel. Mindestens die zu Hause geblieben sind in den Zelten, die haben ja vom Kampf auch nicht viel gesehen. Das war ja auf der Ebene, aber der Mose da oben auf dem Berg, mit dem Stab Gottes in der Hand, das hat man gesehen. Und ich denke, das war die grosse Ermutigung gewesen. Was ist das für ein Stab? Wir haben ihn hier. Ursprünglich ist es ja der Hirtenstab von Mose. Was ist mit dem Stab alles gewesen? Könnt ihr mal aufzählen? Was wisst ihr über den Stab? Einmal hat er auf den Fels geschlagen, das war dann viel später gewesen, ja? Was war auch noch mit dem Stab? Genau, das ist hier auf dem Bild. Er hat den Stab ausgestreckt und das Meer hat sich geteilt. Was ist mit dem Stab auch noch vorher gewesen, beim Pharao? Hat ihn auf den Boden geschmissen und dann ist er zur Schlange geworden und hat wieder am Schwanz müssen packen. Das ist ja lebensgefährlich. Aber dann ist er wieder zum Stab geworden. Das ist das gewesen, was Gott als Zeichen Mose gegeben hat, als Ermutigung, dass er das machen soll. Es ist nicht ein Zauberstab, das ist es nicht. Aber es ist ein Stab, der die Macht von Gott auf eine Art symbolisiert. Da auf dem Bild, beim Durchzug durchs Rote Meer, hat der Mose den Stab ausgestreckt. Und Gott hat gekämpft. Er hat zu Mose gesagt, der Herr wird für euch streiten, ihr werdet still sein. Das hat der Mose dem Volk so weitergegeben. Gott wird streiten, ihr müsst gar nicht kämpfen. Der Mose war nur dort mit dem Stab. Das Meer hat sich geöffnet, die Leute haben durch können. Nachher, wo sie durch sind, hat er wieder den Stab übers Meer gestreckt und das Meer ist wieder gekommen. Und das Volk Israel hat keine Waffen, nichts gebraucht. Gott hat das selber alles gemacht. Aber da jetzt, wo wir heute sind, da macht es nicht Gott. Da muss jetzt das Volk Israel kämpfen, das erste Mal. Bis jetzt haben sie nie müssen kämpfen. Gott hat immer für sie gekämpft. Auch in Ägypten, oder? Und jetzt das erste Mal ist nicht nur Beten dran, sondern Beten und Kämpfen. Der Luther hat ja gesagt, ora et labora. Also Beten und Arbeiten. Beides ist wichtig. Und das hat der Mose da verstanden. Und er ist auf dem Hügel oben. Interessant ist, der Stab ist eben gar nicht so wichtig. Er steht da und Josua tat, wie Mose ihm sagte und kämpfte gegen Amalek. Mose, aber und Aaron und Hur sind das Dritte gewesen, gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, also da steht nichts mehr vom Stab, dann war die Hand von Mose gewesen, emporhielt, siegte Israel, wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Natürlich hat er den Stab in der Hand gehabt, aber der Stab war nur da oben gewesen, wenn er seine Hand auch da oben gehabt hat. Bei einem Hockey-Match ist es ja so, wenn die heimische Mannschaft siegt, dann toben die Zuschauer, oder? Und wenn die heimische Mannschaft aufs Dach überkommt, dann ist es ganz ruhig in den Zuschauerrängen von der eigenen Ding. Also im Grunde genommen wird unten entschieden und da oben merkt man es dann. Und da bei Mose ist genau umgekehrt. Auf dem Berg ist der entscheidende Punkt. Auf dem Berg entscheidet sich, was unten dran läuft. Weil es steht da, wenn der Mose seine Hand erhoben hat zum Gebet und den Stab da oben gehabt hat, dann hat Israel gesiegt. Und wenn der Mose seine Hand sinken lassen hat, dann hat wieder Amalek gesiegt. Das hat von oben ab wahrscheinlich so wie ein Hin- und Herwogen von diesen zwei Heeren ausgesehen. Der Mose hat schon starke Überzeugung gehabt. Dass er gewusst hat, wenn ich auf den Berg raufgehe und wenn ich die Verbindung zu Gott suche, dann dient das dem Kampf mehr, wieder wenn ich selber das Kommando übernehme. Das braucht noch Glauben. Es braucht ein ungeheures Vertrauen zu Gott. Und ich finde es stark, sie haben es natürlich gerade erlebt, auch der Mose und Aaron und der Hur, sie haben es eins zu eins miterlebt, dass wenn sie im Gebet wieder die Hände oben gewesen sind, dann hat Israel gesiegt. Und wenn er wieder müde geworden ist, haben die anderen gesiegt. Ich wünschte mir manchmal, man würde es so praktisch erleben, dass das Gebet so etwas bewegt. Das würde einem schon noch ein bisschen helfen. Häufig erleben wir das nicht so ganz eins zu eins. Aber für das sind uns ja die Geschichten gegeben, um uns zu zeigen, was Gebet für eine entscheidende Wichtigkeit hat. Und was macht der Mose dort eigentlich? Was? Er steht einfach, er hat die Hände aufgehoben. Ich nehme an, er hat schon gebetet. Aber es steht nicht, was er gesagt hat. Und ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass was der Mose da für Wort gesagt hat. Ich kann nicht den ganzen Tag irgendetwas daherbelaufen, irgendwelche Litaneien. Das bringt es auch gar nicht. Sondern es ist einfach darum gegangen, vor Gott zu stehen. Manchmal ist es gar nicht entscheidend, was man sagt. Von dem steht nämlich nichts. Von den Worten von Mose im Gebet. Sondern Gebet kann auch heissen, einfach sich Zeit nehmen, vor Gott sein. Ich versuche das immer wieder mal, wenn ich mir Zeit nehme, einfach dann. Manchmal habe ich gerade Sachen auf dem Herz, natürlich, dann lasse ich das raus, oder? Aber nachher, wenn mir gerade nichts mehr in den Sinn kommt, dann bin ich einfach ruhig vor Gott. vielleicht schenkt er mir einen Gedanken und dann ist das gut. Und wenn nicht, dann stand ich einfach vor Gott. Ist manchmal nicht ganz so einfach. Wenn man so, also ich merke, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mir bewusst will, Zeit nehmen zum Beten. Und ich versuche mir immer wieder bewusst Zeit rauszunehmen. Ich denke so, jetzt die nächste halbe Stunde, die nächste Stunde, bin ich einfach einmal im Gebet. Und dann hocke ich vielleicht in der Stube oder vielleicht gehe ich spazieren. Und dann bin ich am, eben, manchmal habe ich ganz viele Gedanken, die ich sagen kann. Und manchmal kommt mir nichts in den Sinn. Und dann sage ich, Herr, zeig mir du. Und weißt du, da kommt einem x Sachen in den Sinn, was man noch machen sollte. Freitag habe ich eine Stunde mir Zeit genommen, Freitag gegen Abend. Dann ist mir in den Sinn gekommen, oh, ich wollte eigentlich ein E-Mail schreiben an die Gemeinde. Ja, was machst du jetzt? Gehst du jetzt schnell schreiben? Und warum nicht? Bin ich halt schnell geschrieben. Bin auch noch weiter beten. Aber es gibt manchmal auch Gedanken, die einem dann völlig davon abbringen. Also ich finde es nicht immer ganz so einfach. Und es braucht ganz viel Überzeugung, dass Gebet tatsächlich wichtiger ist, wie das Rotieren und das Machen. Und es kann schon schwer sein. Da steht, Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Mose aber und Hur stützten ihm die Aaron, Entschuldigung, aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einen. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk. Gebet kann ermüden. Alle, die schon geübt haben, mal ein bisschen länger zu beten, merken, dass das einem sehr ermüden kann. Dass das Arbeit ist. Und zum Glück ist der Mose nicht allein. Wer ist nicht allein in diesem Kampf? Er hat zwei Männer mitgenommen. Einer ist sein Bruder, der Aaron. Er ist ja der hohe Priester geworden. Kurz darauf eben. Und der Hur, von ihm lesen wir sonst eigentlich nichts. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber der Mose hat die beiden mitgenommen. Zum Glück ist er nicht allein gegangen. Sonst hätte er keine Chance gehabt. So lange hätte er seine Arme nicht können dort oben haben. Und sie ermutigen ihn und sie stützen ihn. Was heisst das eigentlich für uns? Wir haben ja nicht so gekämpft. Zum Glück tun wir nicht kriegen. Hoffentlich auch nicht. Um das geht es nicht. Wir haben ganz andere Sachen. Aber was ist unser Kampf? Unser Kampf ist, oder mindestens ein Teil davon, wir haben einen Auftrag. Wir haben den Auftrag von Jesus, das, was er uns verkündigt hat, zu leben und anderen weiterzugeben. Mit unserem Vorbild, mit unserem Reden, wenn wir Gelegenheit haben. Und die grösste Schwierigkeit im Kampf, in diesem Kampf, dünkt mich, wo sind die Leute, die offen sind und suchend sind? Wir versuchen viel, also ich mache das da nicht krampfhaft, aber wenn eine Tür aufgeht, einfach mit Menschen darüber zu reden. Ich habe letzte Nacht geträumt, da bin ich mit dem jüngeren Mann ins Gespräch gekommen und irgendwie sind wir über das Reden gekommen, über Kirche. Es ist da irgendwo um einen Anlass gegangen und dann habe ich ihm erklärt, um was das im Glauben überhaupt, was denn das Entscheidende ist, nämlich die Beziehung zu Gott Vater und zu Jesus. Und dann hat er angefangen, Fragen zu stellen, ja, das will er auch. Und dann habe ich ihm angefangen zu erklären und dann bin ich verwacht. Aber warum träume ich so Zeug? Weil mir das ein Herzensanliegen ist und weil es nichts Schöneres gibt, wieder an einem Menschen, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und weil ich mir das so erwünsche, dass Menschen sich öffnen und suchend und hungrig werden. Und genau das können wir nicht machen. Wir können vielleicht das beste Leben leben, wir können die besten Vorträge halten, persönlich oder sonst auch. Aber der Hunger, dass Menschen sagen, das will ich, ich sehne mich nach dem, nach dieser Beziehung zu dem Gott. Das können wir nicht machen. Das kann nur Gott machen. Jesus hat einmal gesagt, niemand kann zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Und ich glaube, das ist der Punkt vom Gebet, der so wichtig ist. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, das ist ja gerade nach den Evangelien, wo die Apostel dann das Evangelium weitergegeben haben, lesen wir in Apostelgeschichte 4 von dem Gebet von der Gemeinde. Gewaltig, wie die gebetet haben. Und nachher ist, wenn es es ist sogar ein Erdbeben durchgegangen. Es hat geschüttelt, den Raum, wo sie waren. Aber es ist nicht nur ein Erdbeben durch den Raum durchgegangen, sondern auch in der Bevölkerung. Und ganz viele Leute sind offen geworden und wollten wissen, was ist mit dem Jesus. Das ist das Geheimnis vom Gebet. Oder ich denke, das Gebet vom Stephanus, wo er gesteinigt worden ist. Ist auch so stark. Kurz darauf ist der grösste Find, der Saulus von Tarsus, hat sich bekehrt und ist zum Apostel Paulus geworden. Wahnsinnig, was Gott kann machen, wenn seine Gemeinde betet. Gebet ist Teamwork. Wir haben einerseits einen Auftrag, Missionsbefehl, klar, aber das Entscheidende ist das Gebet. Ich möchte einen Vergleich bringen. Ihr kennt das alle hier, hoffentlich nicht vom eigenen Erleben. Wenn eine Lawine runtergeht, dann geht ein Suchtrupp raus. Und dann ist natürlich gut, dass die müssen arbeiten, die müssen koordiniert sein, die müssen genau nebeneinander sein und müssen ganz fein mit ihren Stangen sondieren, damit sie die Verschütteten finden. Aber gell, das Allerentscheidendste ist, dass sie im richtigen Ort sondieren. Stellt euch vor, da ist jemand, wo quasi von weitem schaut und gesehen hat, wo der verschüttet ist und wo die kann anweisen, wo sie müssen arbeiten, wo sie müssen sondieren. Das geht viel besser. Und das ist für mich ein Bild für das Gebet. Das Gebet ist eigentlich das, wie der Mose auf dem Berg oben, wo einfach irgendwo uns zeigt, wo. Zeigt, wo sind die Menschen, wo offen sind, wo suchend sind, wo müssen wir sondieren. Und ich denke, wenn wir beten und wenn wir zusammenstehen und gleichzeitig auch zusammenstehen, im einfach dranbleiben, im Sondieren, dann wird auch etwas daraus werden. Schaffen ist wichtig, aber beten ist entscheidend. Und ich möchte da gerade ein Wort auch sagen an die, die nicht hier sein können, die Predigt hören im Internet. Ich weiss aus dem Telefon, dass die einen sich manchmal so unnütz fühlen. Es sind meistens Menschen, die krank sind, die nicht so zweig sind, das Gefühl haben, für was bin ich eigentlich noch da, was kann ich noch machen, ich kann so wenig. Hey, aber wenn du dir bewusst bist, du bist ein Kind von Gott, du bist bevollmächtigt, und zwar für den allerwichtigsten Dienst. Du kannst vielleicht nicht mehr kämpfen, aber was der Mose gemacht hat, das kannst du immer noch. Du kannst beten. Und beten ist so etwas Entscheidendes. Und gerade Menschen, die körperlich schwach sind und geistig noch fit sind, das sind häufig die Entscheidendsten, weil die bewegen eigentlich den Missionsauftrag. Weil die Gottes Arm bewegen. Und das ist es. Der Mose war der wichtigste Mann in Israel. Der einzige, der rausgekommen ist. Und er ist nicht kriegen, obwohl er das am besten hätte können, sondern er ist auf den Berg beten. Und wenn du reindruckst, ich bin nicht so stark, ich kann nicht so gut reden, ich bin nicht so begabt. Was kannst du machen? Später. Vielleicht noch kurz ein Beispiel, das habe ich als ganz junger Mensch erlebt. Ich bin ja schon eigentlich im Glauben an Jesus aufgewachsen, ich habe das von Kind auf mitbekommen. Und manchmal habe ich die fast beneidet, weißt du, wo so einen Umkehr erlebt haben. Vorher haben sie irgendwie gelebt, so völlig daneben, und dann sind sie zum Glauben gekommen und dann haben sie ihre Geschichte können erzählen. Habe ich nicht so können. Und ich habe auch grundsätzlich Mühe gehabt, über den Glauben zu reden. Weil für mich ist das irgendwie klar war, kann man gar nicht so nachvollziehen, wie ist das für einen Mensch, der den Glauben nicht hat, der die Hoffnung nicht hat. Und dann habe ich einen lieben Freund kennengelernt in der Jugendgruppe, der war ganz frisch im Glauben gewesen. Er hat Jurist studiert, gescheites Köpfli gewesen und hat ganz viele Fragen gestellt. Und ich habe dann angefangen, ihm von meinem Bibelwissen, das war relativ umfassend gewesen, habe ich ihm versucht, weiterzugeben, was ich weiß, und habe angefangen, für ihn zu beten. Und der hat natürlich jene Kollegen gehabt. Und der hat so viel erlebt und war so begeistert von seinem neuen Glauben, dass er es jedem erzählt hat. Und ich habe vor allem, manchmal bin ich stundenlang spazieren und habe einfach betet für ihn und für andere. Und dann, nächsten Samstag, haben wir uns wieder getroffen, die Jugi, und dann hat er wieder seine Storys erzählt, was er erlebt hat. Wow, und ich habe gemerkt, ich habe einen Anteil daran. Ich selber bin nicht so der grosse Missionar gewesen, der anderen vom Glauben weiterverzählt. Aber der andere hat es können. Und ich habe ihn unterstützt mit Beten und mit Ermutigen und bin ein Teil gewesen vom Ganzen. Das hat mein Glaubensleben wirklich revolutioniert. Von dort her habe ich angefangen, so eine Liebe zu bekommen zu Jesus. Und weil er so viel erlebt hat, hat mich das wie selber angesteckt. Und ich habe mich selber verwünscht, dass ich angefangen habe, mit meinen Kollegen auch über den Glauben reden. Nicht, weil ich müssen, sondern einfach, weil es das Herz voll ist, das geht am Mund über. Steht in den Sprüchen. Das ist wirklich so. Aber ich möchte einfach Mut machen. Gebet ist das Entscheidende. Und Gebet ist manchmal so schwierig allein. Ich bin so froh, dass wir, Margit und ich, gemeinsam beten können. Es ist viel einfacher, wenn wir miteinander kann. Oder wenn man zusammenkommen kann zum Gebet. Wir sind am Donnerstag wieder zusammengekommen, am Nachmittag und am Abend. Und ich merke immer wieder, manchmal ist man dann auch müde, gell, also nach dem Mittag. Aber wenn man dann zusammen betet und einander so quasi wie motiviert und ansteckt, dann ist das so etwas auch Beflügelndes. Und ich möchte einfach Mut machen. Gebet ist wichtig, schwer zum Beweisen. Zum Glück haben wir so Geschichten, dort ist es gerade so sichtbar geworden auf dem Berg oben und im Kampf. Aber es passiert auch noch heute. Amen. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns so wunderbare Geschichten in der Bibel vermittelt hast. Geschichten, die wahr sind, die passiert sind und wo wir aber auch daraus lernen können für unseren Alltag. Herr, wir können so viel machen. Aber ohne deinen Segen, da passiert so wenig. Das haben wir erlebt, habe ich erlebt als Kind, als Bauer. Wir können noch so viel säen und häckeln und machen, wenn nicht du den Segen dazu gibst. Wenn irgendwelche Viecher alles fressen oder ein Hagel alles kaputt macht, dann nützt alles nicht. Herr, an deinem Segen ist wirklich alles gelegen. Danke, dass das stimmt und dass das auch in unserem Leben gilt. Wir können noch so uns Mühe geben und wenn ein kleiner Virus uns lahmlegt, ist alles passé, können wir gar nicht mehr machen. Herr, an deinem Segen ist wirklich alles gelegen. Danke. Pflanze das auch in mein Herz hinein, dass man das einfach bewusster wird. Das Gebet, damit das du kannst wirken, viel wichtiger ist, wie das, was ich mache. Danke dafür. Amen.